Ja, heute Morgen geht es um diese Power, um diese Macht von Gottes Wort. Und ich nehme euch jetzt einfach mal ein Stück in ein Gleichnis rein, was Jesus dazu erzählt hat. Gleichnis vom Sämann aus Markus 4, 1 bis 10 und Vers 13. Und ich lese es jetzt einfach mal vor. Und er fing abermals an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine sehr große Menge bei ihm, sodass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand am Land, am See. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. In seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel. Da kamen die Vögel und fraßen es weg. Einiges fiel auf felsigem Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzeln hatten, verdorrte es. Und einiges fiel unter Dornen, und die Dornen wuchsen empor, erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 30-fach, und einiges 60-fach, und einiges 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er allein war, fragten ihn die mit ihm waren samt den Zwölfen nach diesem Gleichnis. Und Vers 13, und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr alles andere verstehen? Dieses Gleichnis wäre mir durch die Lappen gegangen, wenn da nicht dieser eine Vers gestanden wäre. Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr alles andere verstehen? Jesus wurde von seinen Jüngern und den anderen, die mit ihm waren, gefragt, was es denn mit diesem Gleichnis auf sich hat. Was bedeutet dieses Gleichnis? Und Jesus, er antwortet mit einer Gegenfrage. Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr alles andere verstehen? Und das hat mich neugierig gemacht und hat mich so auf die Spur gesetzt. Was um alles in der Welt ist denn jetzt hier so wichtig? Was gibt es denn hier zu verstehen, sodass Jesus da den Punkt drauf legt und sagt: Wenn du das nicht verstehst, geht alles andere an dir vorbei. Auf was will er mich aufmerksam machen? Was darf mir um alles in der Welt nicht durch die Lappen gehen? In diesem Gleichnis. Ich meine, das ist schon ein Statement, ne? Wenn Jesus sagt: Wenn du das nicht verstehst, ist alles andere für dich verborgen. Wie nicht zugänglich, wie nicht da. Und man merkt, hier geht es um Grundsätzliches. Was Jesus durch dieses Gleichnis lehren will, das ist so wie ein Schlüssel zu all den anderen Türen in Gottes Reich. Und wenn wir das nicht verstehen, dann sind die Türen wie zu, weil ich habe keinen Schlüssel, ich komme nicht rein. Unter Umständen erkenne ich nicht mal, dass da eine Tür ist. So habe ich mich einfach aufgemacht und versucht zu entdecken, was ist denn jetzt, was mir hier nicht durch die Lappen gehen soll. Und heute Morgen möchte ich euch einfach ein Stück in das mit hineinnehmen, was ich entdeckt habe. Jesus beginnt jetzt das Gleichnis zu erklären. Er sagt: Der Sämann sät das Wort. Ha, und mit Wort kann ich wahrnehmen, ist Gottes Wort gemeint. Und er sagt, dieses Wort funktioniert wie Saat. Also Saat ist das Wort Gottes und dieses Wort wird jetzt ausgesät. Warum vergleicht denn jetzt Jesus Gottes Wort mit Saat? Also warum gerade Saat? Warum nicht irgendwie was anderes? Was ist denn so besonders speziell an Saat? Also wenn du ein Saatkorn in die Erde steckst und wässert, keimt das immer. Man hat 4000 Jahre alte Saatkörner in den Särgen und in den Pyramiden gefunden, hat in die Erde gesteckt, Wasser dazu, das Zeug keimt und wächst. Warum ist das so? Weil so ein Saatkorn so diese innen eingewobene Macht und Kraft hat, zu keimen, immer und überall. Das ist eben die Natur von Saatkorn. Gesät in die Erde, Wasser drauf, es keimt. Guckt euren Rasen an, guckt das Unkraut da drin an. Ich erlebe das jedes Jahr aufs Neue. Ja, da ist es schon. Ging ein Sämann auszusäen. Das ist meine Lieblingssaat. Wer weiß, was das ist? Sonnenblumen. Will man mich glücklich machen, schenkt man mir Saatkörner für Sonnenblumen. Weil daraus entsteht dann sowas Schönes. Und ganz am Ende sowas. Und ich habe euch das mitgebracht. Einfach nur, seht, es ist kein Fake. Also aus einem einzigen Saatkorn wird sowas. Und wenn man das zählt, ich glaube, weit über 100 Körner sind da drin. Ne? Ich möchte so ein Investment haben. Ein Korn, 100. Ein Euro, 100, das kann Saatkorn. Das ist toll. Ich möchte euch was zeigen. Oh, das war zu schnell. Buchen, das sind Buchen. Saatkörner. Habe ich leider nicht gefunden. Ich habe hier Eicheln. Potenziell habe ich hier so 80 Tonnen, 30 Tonnen, 80 Tonnen Holz in der Hand. Das Einzige, was es braucht, ich muss das Zeug pflanzen und ich muss es gießen und eine Menge Zeit, bis dann am Ende sowas draus wird. Aber das Potenzial, dass das wird, ist da drin. In so einem kleinen Ding. Mega. Saat. Ja, alles, was es braucht, ist so ein Saatkorn. Nicht mehr. Der Boden, wo das reingedrückt wird, hat keine Macht, selber was hervorzubringen. Er ist nötig, damit so ein Saatkorn aufgehen kann. Also meine Saatkörner, die ich auf dem Tisch liegen habe, da passiert gar nichts. Die bleiben einfach liegen, Jahr für Jahr. Die müssen schon in die Erde. Aber die Erde selber hat nicht die Power. Alles, was es braucht, damit es entsteht, so ein Baum, ist in diesem Saatkorn drin. Also die Macht liegt im Saat, in der Saat. Und jetzt entspricht Saat dem Wort Gottes. Also alles, was ich jetzt gerade gesagt habe über Saat, in gleicher Weise gültig für Gottes Wort. Und die Aussagen, die ich jetzt mache, sind mächtig. So ein Gottes Wort hat Macht. Wird es in das Herz eines Menschen gepflanzt, bringt es Frucht. So wie der Boden keine Macht hat, Frucht hervorzubringen, so hat auch mein Herz selber keine Macht, was hervorzubringen, solange da nichts drin ist. Aber wenn da Saat drin ist, kann das wachsen und gedeihen in meinem Herzen. Aber jetzt zu dem Gleichnis. Jesus erklärt das Gleichnis ja. Und wie ihr seht, und ihr kennt das Gleichnis wahrscheinlich, nur einer von diesen vier Böden trägt Frucht, alle anderen drei nicht. Jesus fängt an, er sagt, der Sämann sät das Wort. Das will ich jetzt auch mal tun. Er sät das Wort, also meine lieben Sonnenblumenkerne, kommen hier drauf. Das aber sind die auf dem Weg, wenn das Wort gesät ist, und sie es gehört haben, kommt sogleich Satan und nimmt das Wort weg, das gesät worden ist. Wollen wir auch mal machen? So. Also kann ich alles so wegnehmen, was ich da drauf gemacht habe. Ja, der Dieb ist Satan. Er will immer sofort dieses Wort, was ins Herz gesät ist, rauben, herausnehmen, stehlen. In Lukas 8, Vers 12 wird die Szene nochmal beschrieben. Dort steht, die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Hier kann man einfach mal noch mal wahrnehmen, was für ein Ziel Gottes Wort jetzt eigentlich hat. Gottes Wort erzeugt Glaube. Glaube kommt aus dem Hören von Gottes Wort, steht da, steht in Römer 10, Vers 17. So, wenn ich Gottes Wort höre, erzeugt das Glauben in meinem Herzen. Und Glaube macht selig. Selig, das ist so dieser alte Begriff für gerettet werden. So, das ist die Macht und die Power von Gottes Wort. Deswegen predigen wir, deswegen sagen wir anderen Leuten Gottes Wort, weil Gottes Wort Macht hat. Und dann das zweite, Herz. Hier in diesem Vers, in Lukas 8, Vers 12, können wir nochmal wahrnehmen, wo rein denn jetzt diese Saat gesät wird. Nämlich in mein Herz. Da wird es hineingesät. Und Herz, da kommt der Teufel, da geht er hin, da nimmt er es weg. Aus ihren Herzen. Wenn ich über Herz nachdenke, kann ich wahrnehmen, Herz, das ist der Ursprung allem, was ich bin. Was ich denke, was ich fühle, wie ich Situationen interpretiere, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, alles kommt aus dem Herzen. Die Entscheidungen, die ich treffe, alles kommt aus meinem Herzen. Und deswegen steht auch in Sprüche 23,3, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. King James übersetzt das so, as a man thinketh in his heart, so he is. Luther übersetzt das ein Stück anders, aber in der englischen King James Bibel kann man das gut wahrnehmen. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Bedeutet einfach, alles, was in meinem Herzen ist, bestimmt mein Denken, bestimmt mein Sein. Und deshalb auch Sprüche 4,23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt dein Leben. Merkt mal, boah, Herz ist wichtig, da kommt alles raus, was mich bestimmt, was mich ausmacht. Und deswegen wird Gottes Wort auch in mein Herz hineingesät, weil dort Leben entsteht und Gottes Wort will Leben geben. Das ist der Ort, wo Leben entsteht und Gottes Wort prägt mich, soll mich prägen und daraus fließt Leben. Und Satan kommt und raubt das Wort. Ich habe mich aber gefragt, was erlaubt denn dem das eigentlich? Also was erlaubt jetzt Satan, dass er dieses Wort rauben darf? Die Antwort steht in Matthäus 13, 19. Wieder das gleiche Gleichnis. Das kommt in drei Evangelien vor. Kann man merken, boah, mächtig, wichtig. Dort steht, wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in das Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Nicht verstehen. Das ist der Fokus. Wenn du Gottes Wort, was in dich hineingesät ist, was du heute hörst, nicht verstehst, hat Satan die Chance, das gerade wieder rauszurauben. Und dann ist es weg. Beispiel. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Jeremia 29, 11. Okay, was will Gott für mich? Was kann ich wahrnehmen? Er will Frieden, nicht Leid. Schlussfolgerung daraus ist, Gott gibt mir niemals nie Leid in mein Leben. Die Quelle ist niemals nie Gott. Denn Gott, dieser Vers offenbart, welche Gedanken Gott in seinem Herzen für uns hat. Frieden, nicht Leid steht da. Und wenn ich das aber nicht weiß, kann Satan mir eine andere Realität vorspiegeln. Und diese Wahrheit ist dann nicht in meinem Herzen und diese Wahrheit kann dann nicht das produzieren, wozu Gott dieses Wort schickt. Paulus leitet immer wieder Sätze in seinen Briefen ein mit, damit ihr wisst oder damit ihr nicht unwissend bleibt oder wisst ihr nicht. Und dann erklärt er die Dinge des Reiches Gottes. Wenn ich Gottes Wort nicht verstehe, hat Satan die Macht und die Möglichkeit, mir dieses Wort zu rauben und dann bringt dieses Wort keine Frucht. Gehen wir zum nächsten Boden und ich brauche ein bisschen Wasser. Desgleichen auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät ist. Auch hier tun wir es. Jesus schreibt weiter oder sagt weiter, wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um das Wort ergibt, fallen sie sogleich ab. Auch hier, was kann ich wahrnehmen? Was steht im Text? Sie haben das Wort mit Freuden aufgenommen. Boah, da war Freude. Die waren begeistert über das, was sie gelesen haben, in Gottes Wort entdeckt haben. Aber es blieb wie an der Oberfläche. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es blieb an der Oberfläche, es ging nicht tief. Da steht, es hatten keine Wurzeln in sich. Also ich zu Hause, ich habe ein kleines Sonnenblumenfeld angelegt gehabt letztes Jahr und es war schön, so hoch und ich bin eines Abends heimgekommen von der Arbeit und die Hälfte davon lag umgeknickt auf dem Boden. Es war Wind, war ein bisschen stürmisch. Grund war, ich hatte halt nur 15 cm tiefe Erde ausgehoben, unten drunter war Bauschutt. Das heißt, diese Sonnenblumen hatten einfach keine Power, Wurzeln tief zu graben. Und dann kam der Wind, wupp. Oben hat es toll ausgeschaut, aber es hatte kein Fundament, die konnten nicht widerstehen. Ja, wie entstehen Wurzeln? Ich bin jetzt kein Biologe, ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren, aber ich weiß Wurzeln, krasses Zeug, wenn man das nachliest. Eines habe ich verstanden. Eine Pflanze nimmt immer mit seinem Wurzelwerk so viel Raum ein, wie man einem gibt, so weit, bis die Pflanze sich voll entwickeln kann. So wie hier. Habe ich aus meinem Topf rausgezogen. Man sieht so viel Wurzelwerk unten und so ein bisschen Pflanze oben. zeigt, wie wichtig Wurzeln sind. Wenn man keine Wurzeln hat, hat das Ding am Ende keine Kraft zu stehen und zu überleben. Und dann, wenn schwierige Sachen im Leben treffen, dann sind eben keine diese Jeremia 29,11 Wurzeln da, wo ich weiß, was Gott mir zugesagt hat. Und die Ursache ist, sie hatten kein eigenes Verständnis von Gottes Wort. Sie haben von dem gelebt, was andere verstanden hatten oder was andere gesagt haben. Aber es ist nie ihre eigene Substanz geworden. Es ist nie etwas geworden, wo sie sich selber hätten draufstehen können. Es war immer das von anderen. Okay, und wie ist jetzt die Strategie von Satan an dieser Stelle? Markus 4,17. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so fallen sie zugleich ab. Kann ich wahrnehmen, Bedrängnis und Verfolgung sind Dinge, die von Satan kommen. Wie oft höre ich Christen sagen, dieses Leid oder diese Not oder diese Anfechtung hat Gott in mein Leben gebracht, damit er mich was lehren will. Ich hätte ein Teenie-Wort auf der Lippe, sage ich jetzt nicht. Nein, das ist falsch, das ist eine Lüge Satans, das ist nicht wahr. Gott ist ausschließlich gut und er gibt gute Dinge in das Leben hinein und er tut es durch sein Wort. Und andere sind die, bei denen unter Dornen gesät ist. Was ist das hier? Ich habe keine echten Dornen gefunden. Das. Und da, Jesus sagt, die hören das Wort und die Sorge der Welt und ihr betrügerischer Reichtum und die Begierde nach allem anderen dringt ein und erstickt das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das hier ist eine ganz tolle Personengruppe. Also die haben zwei Dinge geschafft. Das Wort ist ihnen nicht geraubt worden, es ist im Herzen geblieben und es hat Wurzeln geschlagen. Es ist nicht einfach verdorrt. Also die haben tolle Schritte gemacht. Aber dann ist was passiert. Es bleibt trotzdem ohne Frucht, steht da. Wie kann das sein? Drei Dinge werden da als Grund genannt. Es sind Sorgen der Welt, betrügerischer Reichtum und die Begierde nach allem anderen. Und was machen diese Dinge jetzt, diese drei? Na, sie dringen ein und sie ersticken das Wort, steht da. Und wo dringen sie ein? Na, ins Herz. Also genau dort, wo die Quelle deines Lebens ist, wo alles rauskommt, was dich ausmacht. Dort hinein kommen diese Dinge und ersticken das Wort in deinem Herzen. Was braucht es, damit das nicht geschieht? Damit das, was in mein Herz hineingekommen ist, nicht erstickt wird. Was ist notwendig? Nochmal Sprüche 4,23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich behüte mein Herz. Ich sorge dafür, dass Not, dass diese Dinge nicht in mein Leben hineinkommen, sich nicht in mein Herz versenken und verwurzeln und dort bleiben. Es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen. Die Frage ist nur, wie tue ich es? Die Antwort ist, ich nehme die Wahrheiten von Gott, mixe die mit Glauben und setze das in mein Herz hinein. Wie mache ich das zum Beispiel konkret mit Sorgen der Welt? Wie sieht es aus? Ich nehme jetzt also die entsprechende Wahrheit von Gott. Jeremia 29,11, ich bleibe beim selben Vers. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. So, und jetzt nehme ich diese Sorgen dieser Welt und stelle dieser Sorgen die Aussage von Gott gegenüber, die Wahrheit, die mir Gott zugesagt hat. Also, Sorgen um Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, Arbeit, Rente. Wissen, dass Gott eine Zukunft für mich hat, heißt, ich kann mich auf diesen Vers stellen in jeglicher Situation und kann dann die Bibelverse auch nehmen, die ich in Gottes Wort finde, die in diesen Bereichen hineinspricht, um Weisheit zu bekommen, um zu wissen, was ich tun soll. Und dazu gibt es noch eine mega coole Verheißung, Matthäus 6, 25, 32, 33, da steht, darum sage ich euch, sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um eurem Leib, was ihr anziehen werdet. Und ich sage mal, eure Rente, euer Einkommen, euer Beruf, alle Dinge, die wichtig sind. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Und dann geht es weiter mit dieser genialen Verheißung. Da steht Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Heißt, wenn mein Fokus in meinem Leben auf Reich Gottes gerichtet ist, wird Gott alles andere hinzutun. Und jeder, der von uns, der so in dieser Art lebt, hat das erfahren. Ich habe das Privileg gehabt, das im Leben von Geoffrey zuhauf zu sehen, was Gott tut und wie er Menschen bewegt, ihm zu helfen, zu unterstützen. Und ich habe manchmal den Mund aufgehabt, was da passiert. Betrügerischer Reichtum, mein zweiter Punkt, der hier drin stand. Betrügerischer Reichtum. Ist Reichtum was Schlechtes? Das würde ich gerne mal kurz so in eure Gedanken reingucken dürfen. Meine Antwort dazu kommt aus 5. Mose 8, 18. Gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kraft gibt, Reichtum zu gewinnen. Also Gott befähigt mich, Reichtum zu gewinnen. Wenn er mich zu was befähigt, kann das nichts Schlechtes sein. Und wenn man sich Abraham anschaut, dann könnt ihr wahrnehmen, wie viel der Mann besessen hat. Er musste sich sogar trennen von jemand, weil sie das Land es gar nicht mehr fassen konnte, was er hatte. Okay, also Reichtum ist nicht das Problem an der Stelle. Was ist denn das Problem? Was macht aus Reichtum betrügerischer Reichtum? Was ist es? Und die Antwort darauf, die könnt ihr in diesem Gleichnis vom reichen Kornbauern finden. Lukas 12, 16 bis 20, da steht das drin. Lest einfach nochmal heute Nachmittag. Ich fasse kurz zusammen. Dieser Bauer war richtig guter Geschäftsmann. Weil er hat eine richtig fette Ernte eingetragen. So viel, dass es gar nicht mehr da reingepasst hat, was er bisher hatte als Lagerraum. Und er war schlau, hat gesagt, boah, ich reiß die alten ab und ich baue neue. Weil damit sonst verrottet das ganze Jahr. Na, hat er alles klug und schlau gemacht, hätte ich auch so gemacht. Und dann geht es aber weiter und man kommt auf einmal in einem Blick in das Herz von diesem Mann. Da steht nämlich, er sagt zu seiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mutes. Was hier offenbar wird, ihr kennt, wie die Geschichte weitergeht, ne? Reichtum soll dieser Seele Sicherheit geben. Dazu ist Reichtum aber nicht gemacht. Dazu ist Reichtum nicht da. Gott hat eine ganz andere Sicht von Reichtum in unserem Leben. Wenn Reichtum Sicherheit ist, dann wird Reichtum betrügerisch. Okay, wozu dient Reichtum? Warum ist das da? Warum will Gott uns befähigen, Reichtümer zu haben, sie zu verwalten und sie einzusetzen? Ihr kennt das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Also ihr merkt, ich bringe ein bisschen in der Bibel rum, aber um so die Essenz rauszuholen. Matthäus 25, 14 bis 30, da kann man lesen, es ist ein verwöhnter Mann, der geht ins Ausland und gibt seinen Knechten sein Reichtum in die Hand. 5 Zentner dem einen, 2 Zentner dem zweiten, 1 Zentner dem dritten. So wie es halt den Fähigkeiten von diesen Männern entsprach. Und ich möchte nur eine Sache zeigen, als dieser Herr wieder zurückkommt und Rechenschaft fordert für das, was er ihnen gegeben hat. Sagt er zu dem, mit der aus 5 10 gemacht hat und der aus 2 4 gemacht hat, du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Gehe hinein zu der Freude des Herrn. So dieser Umgang mit Reichtum, mit dem, was uns anvertraut ist, soll uns befähigen, das, was wirklich zählt, von Gott zu empfangen. Wenn wir uns dort bewähren, wird er uns das wirkliche Gut geben. Und es steht ja, dass wir eingehen in die Freude des Herrn, wenn wir mit Reichtum richtig umgehen. Und Lukas 16 steht, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also Geld, nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und der Schlüssel bei diesem ganzen Ding bei Reichtum ist, dass ich nicht der Besitzer bin, sondern ich bin der Verwalter. Gott gibt mir Dinge in meine Hand und ich verwalte sie. Das sind finanzielle Sachen, das sind Gaben, das sind Fähigkeiten, das ist alles, was Gott in das Leben von jedem Einzelnen von euch reichen gelegt hat. Das gibt er als Asset und ihr dürft damit wuchern, verdoppeln aus 2 4, aus 5 10. Was wir nicht tun sollen, ist das eine, was wir haben. Und wenn es nur das eine ist, das zu vergraben in die Erde aus Angst und Furcht oder sonst was. Wenn es nur ein Ding gibt und Gott hat euch mehr gegeben als ein Ding, nutzt das. Spielt damit, investiert es. Ja, und dann Begierde nach allem anderen. Das ist dieses Nicht-Zufrieden-Sein. Immer was Neues haben müssen. Ich bin fokussiert auf die Dinge. Und etwas ist spannend, wenn ich fokussiert bin auf etwas, wird das, worauf ich mich fokussiere, zur Realität in meinem Leben, prinzipielles Prinzip in dieser Welt. Ich konzentriere mich auf Gottes Wort. Gottes Wort wird in meinem Leben Dinge tun. Ich fokussiere mich auf was anderes. Dieses andere Ding wird in meinem Leben Auswirkungen haben. So, auf was ich fokussiert bin, prägt mein Leben. Und die Wirkung davon ist, ich alle Dinge haben will, dieses und jenes und anderes. Gottes Wort ist nicht mehr im Fokus. Es ist nicht mehr da. Und dann kann es auch das nicht tun, wozu es gesandt ist. Und ich kann mich einfach fragen, was ist denn da hinten dran? Warum will ich all diese Dinge haben müssen? Und ich kann Gottes Geist fragen, sagen, kannst du mir das bitte mal aufschließen, was da gerade ist? Wieso das so ist? Und dann kann man Wege finden, das zu verändern. Fruchtbarer Boden, der hier. Und das ist das, was ich im Frühjahr so liebe, auf meinem Boden Saatkörner auszusäen, weil ich weiß, was in ein paar Monaten passiert. Jesus schreibt hier, diese aber sind es, bei denen auf gutes Land gesät ist. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, einige 30-fach, einige 60-fach, einige 100-fach. Also wie entsteht jetzt hier Frucht? Was steht da? Sie hören das Wort und nehmen es an. Das ist der Schlüssel, dass am Ende Frucht entstehen kann. Aber was heißt genau dieses Annehmen, was da jetzt da steht? Wie nehme ich denn das an? Parallel stellt dazu Matthäus 13, 23, gibt die Antwort, da steht, bei denen aber auf gutes Land gesät ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann bringt er auch Frucht. Also es ist dieses Hören und Verstehen. Das, was wir vorhin hatten im ersten Feld, ich höre und Satan raubt, weil ich nicht verstehe, ist hier, ich höre, ich verstehe das Wort. Wie geschieht es jetzt? Also was braucht es, was muss ich machen, um Gottes Wort denn zu verstehen? Ich habe geniale Aussage dazu gefunden, Josua 1, Vers 8, dort steht, sagt Gott zu Josua, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben ist. Dann wird es dir auf deinem Wege gelingen und du wirst es recht ausrichten. Dann wird es dir auf deinem Wege gelingen und du wirst es echt recht ausrichten. In der englischen Bibel ist das noch viel mächtiger übersetzt. Da steht, for then thou shalt make thy way prosperous and then thou shalt have good success. Prosperous and success. Also da ist wieder der Begriff Reichtum, nicht nur auf Geld begrenzt, sondern auch auf Weisheit, auf Wissen, auf Fähigkeit und vollen Erfolg, good success. Das heißt, wenn Josua das tut, Gottes Wort Tag und Nacht in seinen Gedanken hat, es liest, es studiert, darüber meditiert, wird dieses Wort genau das tun, dass er erfolgreich sein wird, dass er das tun kann, wozu Gott ihn berufen hat. Und dann wird eben das wahr, was Gottes Wort sagt. Und ich möchte es einfach noch aus Jesaja 55, 10 und 11 euch vorlesen, was da steht. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt sie wachsen, dass sie Samen, das gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort aus meinem Munde auch sein. Es wird nicht leer zurückkommen, sondern tun, wozu ich es berufen habe und wozu ich es gesendet habe. Heißt, ich kann wahrnehmen, Gottes Wort hat einen Auftrag. Gott gibt seinem Wort einen Auftrag, etwas zu tun in unserem Leben. Und Gott sagt, dieses Wort kommt nicht leer zurück. Heißt, es wird es tun, wozu Gott es gesandt hat. Aber mein Teil ist, dieses Wort in mein Herz zu lassen und es verstehen und es zu verstehen, damit es das tun kann. Wozu schickt Gottes Wort sein Wort? Wozu schickt Gott sein Wort? Was soll es bewirken? Ich möchte euch noch aus Sprüche 4, 20 bis 22 Vers zeigen. Da steht, mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worte. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Das ist jetzt auch so eine Wahrnehmung, was Gottes Wort tun soll. Es gibt Leben. Also alles, was ich brauche für mein Leben, ist in Gottes Wort eingewoben. Was immer nötig ist. Kindererziehung. Ihr habt ein Problem mit Kindererziehung? Irgendwas? Geht in Gottes Wort. Schreibt euch alle Verse raus, die mit diesem Thema zu tun hat. Lernt die auswendig. Prägt damit euer Herz. Thema Ehe. Eheproblematisch? Geht in Gottes Wort. Schaut, was da steht. Welcher Auftrag habe ich? Welcher Auftrag hat meine Frau? Wie denkt sich Gott Ehe? Und ich kann davon lernen. Bereich Finanzen. Da rumpelt es in meinem Leben vielleicht immer wieder. Was für Prinzipien hat Gott denn in seinem Wort dargelegt? Wie zum Beispiel einen freudigen Geber hat Gott lieb, ne? wenn ich aus Zwang und Druck und ich denke, ich muss jetzt geben, dann hat der, der das Geld gekriegt hat, immer noch was davon. Bloß da kommt nichts zurück, weil Gottes Verheißung ist, der aus Freude gibt. Das war das, was er sich im Herzen vorgenommen hat, steht an der Stelle. Ne? Wieder ist die Quelle des Herzens. Und was er sich im Herzen vorgenommen hat und das dann gibt, das wird Gott vielfach in das Leben der Person zurückbringen. Das ist die Verheißung. Hinten dran muss man aber auch kennen, wie die funktioniert. Oder Heilung. Ich lese den Vers nochmal vor. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihren ganzen Leib. Heißt, in Gottes Wort ist auch Heilung mit eingewoben für meinen Körper. Nicht nur Seele und so, sondern effektiv für meinen Körper. Okay, mal bis hierhin, war ein ganz schöner Rand, ne? Was mache ich mit dem Ganzen? Es gibt prinzipiell drei Möglichkeiten. Also angenommen, das ist euer Leben. Das wäre Gottes Wort. Das lassen wir einfach mal zur Seite, was wir heute hier alles gehört haben. Und Leben funktioniert einfach weiter wie bisher. Oder ich nehme Gottes Wort. Und ich nehme mein Leben. Naja, jetzt muss ich unter den Stuhl kriechen hier. Nee, kommt wieder vor. Nicht so eine Dynamik, ne? Aber was sagt denn Gottes Wort? Gott sagt, das Wort soll in mein Herz. Daran mein Leben auflege, passiert Folgendes. Das ist eine ganz andere Dimension. Und das ist Gottes Wort. Und das begeistert mich an seinem Wort. Amen.